Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die gegenwärtige Wahrheit, so wie wir sie im 5. Buch Mose auch finden, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Denke daran und vergiss nicht. Es gibt Dinge, an die man immer denken muss. Das heißt, sie müssen die Grundlage unseres Handelns und bevor des Handelns kommt, des Denkens sein. Und es gibt Dinge, die man nicht vergessen darf. Es gibt Sachen, die man erlebt mit Gott, die sind wichtig, dass man die nicht vergisst. Es sind Glaubenserfahrungen. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass man das Fundament, was nicht abhängig ist von einer Erfahrung, nicht vergisst. Weil alle unsere Erfahrungen letztendlich sind subjektiv. Und wenn wir in dieser letzten Krise stehen sollen und für Gott das Licht der Welt sein sollen, dann brauchen wir ein Fundament, auf das wir uns stützen, das eine klare Wahrheit hat, an die man nicht rütteln kann, und auch eine Erfahrung, die bestätigt, dass man auf dem richtigen Fundament gebaut hat. Der Kampf geht um eine einzige Sache, nämlich, was ist Wahrheit und was ist Lüge? Und der einzige Unterschied, den wir machen müssen, ist, die Lüge auszuschließen. Weil nehmen wir die Lüge als Wahrheit an, dann sind wir geliefert. Deshalb brauchen wir einen klaren Maßstab. Wir haben gesehen, das Gesetz der Natur, es ist unveränderbar. Aber der listige Satan hat es geschafft, die Menschen zu glauben, dass es umgekehrt funktioniert. Er hat Teile weggelassen. Er bringt Dinge in nicht ausgeglichener Form und vor allen Dingen immer widersprüchlich. Was in dieser Krise sehr deutlich zum Vorschein kommt, ist die vielen Widersprüche, mit denen der Geist des Menschen konfrontiert wird. Nur aus diesem Punkt müssten wir ja schon wissen, okay, das ist eine Lüge. Weil dort, wo Widersprüche ist, wo der eine das sagt und oder derselbe sagt gestern das und heute sagt er was anderes, und wenn man erkennt, wie das Ganze ein Spiel ist mit dem Geist des Menschen und sieht, dass es letztendlich nichts anderes ist als Widerspruch, dann weiß man, damit muss man sich nicht beschäftigen, denn es ist Lüge. Wahrheit macht den Geist immer frei. Sie lenkt ihn, sie gibt ihm die Stabilität, die er nur haben kann. Und das braucht unser Geist. Sonst werden wir durch die viele Informationen, die Widersprüchlichkeit hinweggerissen, wenn wir nicht einen klaren Maßstab haben, wenn wir nicht erkennen, die menschliche Natur, um die es ja letztendlich in diesem Kampf geht, und sicherlich auch um die göttliche Natur, wie er funktioniert, um unsere Bedürfnisse. Nun haben wir in unserer letzten Betrachtung gesehen, dass der Mensch eine Bekehrung braucht. Das heißt, so wie wir geboren sind, haben wir keine Chance aufs Leben. Wir müssen aus dem geborenen Tod, in den wir hineinkommen, hinauskommen zum Leben. Und das ist das, was die Bibel Bekehrung nennt. Das heißt, man kehrt sich ab vom Irrtum, der einen im Tod hält, und kehrt sich zur Wahrheit hin, die einen lebendig macht. Und wir haben gesehen in den Bibeltexten, dass Gott bei der Bekehrung eine Rolle spielt, dass auch der Prophet oder der Botschafter, der die frohe Botschaft verkündigt, eine wesentliche Rolle bei der Bekehrung spielt. Und ich natürlich muss etwas tun, um aus dieser Situation herauszukommen. Die ganze Arbeit der Erlösung des Menschen und die Sicherung des ganzen Universums ist eine Kombinationsarbeit. Es ist eine Zusammenarbeit. Und jeder hat seinen Teil, ohne den das Werk der Bekehrung nicht getan werden kann. So, es ist eins vom anderen abhängig. Als Gott mich vor mehr als 18 Jahren bekehrte, nutzte er einen Mann, er nutzte eine Familie, um mich dazu zu bringen. Aber die Familie hat mich natürlich nicht bekehrt. Ja, aber ohne diese Familie wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier. So, Gott weiß, wer welche Rolle spielt in der Bekehrung. Und das Allerwichtigste ist natürlich zu verstehen, wieso können wir uns überhaupt bekehren? Wieso gibt es überhaupt einen Weg aus dem Tod heraus? Wir haben nämlich gesehen, dass im Innersten des Menschen, in seinem Herzen, die Lüge steckt, die der Mensch selbst sich nicht mehr entfernen kann. Das heißt, er kann sich nicht bekehren aus diesem Zustand heraus. Und Gott kann ihn auch nicht von außen helfen, weil es gibt eine unüberwindbare Barriere. Und diese unüberwindbare Barriere, die wollen wir uns heute betrachten und sehen, wie hat Gott es dennoch geschafft, von innen an das Problem heranzukommen, weil nach der Funktion des Geistes kann man nur von innen das Ding rausholen. Und wenn es im Menschen ist, kann nur der Mensch das Problem lösen. Sonst geht's nicht. Weil Gott kann anstelle des Menschen nicht handeln. So, wie hat Gott es geschafft, uns aus dieser ausweglosen Situation herauszuholen? Um das zu beantworten, müssen wir Dinge bedenken. Wir müssen Dinge verstehen und nie vergessen. Das erste ist, wer ist Gott und wer bin ich? Und wir haben gesehen, dass Gott ist der Schöpfer. Er ist die Quelle von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. So, das ist entscheidend zu verstehen. Und wer bin ich? Ich bin ein Geschöpf. Alles außer Gott sind Geschöpfe. Und jetzt müssen wir einige Sachen verstehen und ich gehe von der Perspektive aus, was Gott nicht kann und was der Mensch kann im Vergleich mit Gott. Was kann Gott nicht? Und Gott kann keine Fehler machen. So, alles, was er macht, ist vollkommen. Er ist die Quelle aller Weisheit. Alles, was er tut, sagt auch die Schrift, ist vollkommen, hat nichts in sich. So, als Gott den Menschen schuf, hat er ihn vollkommen geschaffen, Adam und Eva. Und alles, was er geschaffen hat, auch Luzifer und die anderen Engel, sie waren alle vollkommen geschaffen. Und Gott kann keine Fehler machen. Würde er Fehler machen, müsste er ja diese korrigieren können. Und das kann er nicht. Gott kann nicht etwas lernen. Alle Weisheit und Erkenntnis kommt von ihm. Er ist die Quelle aller Kenntnis. Lernen kann er nichts. Aber der Mensch wurde geschaffen mit der Fähigkeit zum Lernen. Er ist ja ausdehnbar. Sein Geist sollte wachsen und wachsen, bis in alle Ewigkeit schöpfen aus der Quelle Gott. So, das Geschöpf und wir als Menschen haben die Fähigkeit zu lernen. Gott hat das nicht. Weil aus ihm, er ist die Quelle, wo alles Wissen und alle Erkenntnis und alle Weisheit herkommt. So was soll er denn lernen? So was kann er nicht. Und in diesem Sinne habe ich auch noch dieses andere, obwohl die Idee sich wiederholt, dass er sich nicht korrigieren kann. Aber es gibt ja natürlich auch Dinge, wo man sagt, ah, hier hätte ich so fahren sollen und nicht so, was jetzt nicht unbedingt eine Frage ist. Der Sünde ist, ja, so, Gott kann seine Taten nicht verbessern. Wir können etwas tun und sagen, na, nächstes Mal kann ich es besser machen. Ich kann an mehr Dinge denken, ich kann, ja, das heißt, der Mensch, da er lernfähig ist, ist er auch verbesserungsfähig. Er kann Dinge, die er mal in einer gewissen Art gemacht hat, nachdenken und sagen, na, das könnte man noch schöner machen. Wenn wir uns denken, wie am Anfang die Tablets waren oder die Handys, dann hatten sie eine gewisse Form, sie waren groß, sie waren, glaube ich, und wir konnten lernen, es kleiner zu machen. Das hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Wir sind also fähig, uns zu verbessern. Gott kann das nicht, weil er ja die Quelle aller Dinge ist. Gott kann sich deshalb auch nicht verändern. Seine Gesetze sind nicht aufhebbar. Am Gesetz der Natur erkennen wir, dass Gott nicht veränderbar ist. Er ist immer fest. Auch in Malachi hat er das sehr deutlich gesagt. Ich bin Gott und verändere mich nicht. Er ist der treue Gott. Das sind wichtige Dinge, die wir wissen müssen über Gott. Er bleibt so, wie er ist. Verändern kann er sich nicht. So, wir Menschen sind veränderungsfähig. Ja, wenn du lernfähig, verbesserungsfähig, dann kannst du auch etwas verändern. So, ihr seht, das Geschöpf muss also lernen, weil es hat ja die Dinge nicht in sich. Der Schöpfer hat all diese Fähigkeiten nicht. Das muss unserem Geist sehr, sehr klar sein. Gott kann keine Fehler machen, nichts lernen, nichts korrigieren und nichts an sich verändern. Ja, alles, was er geschaffen hat, ist perfekt. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Geist. Gott ist Geist, so sagt uns die Schrift. Und der Mensch hat einen Geist. Gott hat ihn durch den Lebenshauch eingeblasen, der wurde dann zum Geist. Und jetzt müssen wir die Fähigkeiten des Geistes erkennen. Die sind in Gott genauso wie in uns. Die Grundeigenschaften eines Geistes sind immer gleich für alle Geister, die Gott geschaffen hat. Ein Geist ist ein geschlossenes System. Das heißt, von außen kann man ihn nicht bedrängen oder ihn steuern. In dem Sinne ist er ein geschlossenes System. Bedrängen kann man schon, aber man kann ihn nicht von außen steuern. Der Geist kann sich nur selbst von innen her steuern. Niemand kann das an seiner Stelle tun. Deshalb hat ein Geist mit Moral Verantwortung. Und ein Geist ist nie passiv. Er ist immer aktiv. Unser Geist schläft nicht. Ja, deshalb sagt doch die Bibel sehr schön, Gott schlummert und schläft nicht. Er ist Geist. Für einen Geist gibt es keinen Schlaf. Für einen Geist gibt es keine Passivität. Er ist immer aktiv. So, das sind wieder Dinge, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir von dem Geist sprechen. Das sind essentielle Sachen. Sonst haben wir keine Grundlage für das, was wir reden. Und jetzt ist die große Frage, ist Gott ein Risiko eingegangen, als er die Geister geschaffen hat? Das heißt, er hat die Geister ja in seinem Bilde geschaffen. Und hat er ein Risiko, ist er ein Risiko eingegangen, wenn er andere Wesen ihm ähnlich schafft? Natürlich, die sind abhängig, aber sie steuern sich genauso von ihnen. Er hat keinen Zugang, sie zu steuern. So hat Gott dadurch ein Risiko gemacht, als er den Luzifer geschaffen hat, und die Engel und auch den Menschen. Nun, wovon hat er denn den Geist von Luzifer und auch von Menschen abhängig gemacht? Von Liebe. Alles, was aus Liebe geschieht, kann nie falsch sein. Er hat ihn abhängig gemacht von Wahrheit, von Freiheit, von Gerechtigkeit, von Moral, von Sicherheit, von Schönheit und von vielem mehr. So, der Geist hat also nur gute Abhängigkeiten. Er braucht diese, die muss er von außen holen. Ist das ein Risiko? Das kann nie ein Risiko sein. Ist Gott ein Risiko eingegangen, als er die Geister geschaffen hat, indem er ihnen die Selbststeuerung, das heißt die Denkfähigkeit gegeben haben, dass ich mich alleine steuere, dass mein Fahrzeug er nicht eingreifen kann, weil er hat mir das Steuer in die Hand gegeben. Ist dadurch ein Risiko, wenn das alles die Bedürfnisse des Menschen sind? Die Selbststeuerung und Denkfähigkeit kann kein Risiko sein. So ist die Selbsterkenntnis, der Verstand, den Gott dem Luzifer und dem Menschen und den Geistern mit Moral gegeben haben, sind die Risiko? Weil es kommen manche Leute und sagen, wisst ihr, hätte Gott dem Menschen nicht die Freiheit gegeben, wäre die Sünde nicht entstanden. Hätte Gott dem Menschen nicht die Moral gegeben, weil sie kommen und sagen, ja, die Moral ist, dass wir wählen können zwischen etwas Moralischem und Unmoralischem. Wirklich? Haben wir nicht das Bedürfnis nach Wahrheit bekommen, um immer aus der Wahrheit zu leben? Haben wir die Freiheit nicht als Bedürfnis bekommen, um immer Freiheit auszuüben? Haben wir Gerechtigkeit nicht als Bedürfnis bekommen, um immer gerecht zu handeln? Sicherheit, haben wir das nicht bekommen, um immer in Sicherheit alles zu tun? Und Schönheit? Haben wir nicht die Schönheit bekommen, damit wir immer alles schön bewahren? Ist das ein Risiko, wenn man diese Bedürfnisse hat und das ausleben soll? Und hat uns nicht den Verstand gegeben, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir Geschöpfe sind und dass es keine Möglichkeit gibt, dass wir mehr sind als nur Geschöpfe? Es ist kein Risiko. Deshalb ist die Frage, gab es irgendwo am Geist einen Konstruktionsfehler, den Gott gemacht hat? Muss sich Gott korrigieren? Hat er irgendwo ein Loch geschaffen, wo der Irrtum reinkommen könnte? Gibt es irgendwo ein Fehler in der Konstruktion des Geistes, den Gott jetzt korrigieren muss, damit er nicht mehr auftritt? Gibt es einen Konstruktionsfehler? Bergen, wie ich vorher gesagt habe, die Bedürfnisse irgendwo eine Gefahr? Wer das sagt, der hat nicht verstanden, dass Gott keine Möglichkeit gegeben hat, weder dem Luzifer noch Adam die Sünde zu verbringen. Es gibt keine Wahl, weil es gibt keine Alternative zu Gott. Er allein ist das, was wir brauchen. Es gibt keine Alternative, damit er dir eine Alternative anbietet. Deshalb ist die Frage, wie konnte dann die Selbsttäuschung entstehen? Wie konnte Luzifer und Adam sich selbst täuschen? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Die Selbsttäuschung bleibt für immer ein Geheimnis. Wir haben versucht, sie zu erklären, dass man nach mehr strebt im Geist, aber dass man gegen seinen Verstand geht, wenn man weiß, man ist nur ein Geschöpf und ein Schöpfer werden will, ist nicht erklärbar. Dass Adam und Eva Gott zum Lügner gemacht haben und sich über ihn erhoben haben, sie dachten, wir wissen es besser, weil die Schlange hat es uns gesagt, dass es einen besseren Weg gibt, dass es eine Alternative zu dir gibt, das ist und bleibt nicht erklärbar. Deshalb kann die Selbsttäuschung, die zur Sünde führte, nie eine Wahl sein. Sie kann nie etwas sein, was Gott hineingebaut hat, weil sonst müsste er sich korrigieren, sonst hätte er was falsch gemacht, sonst würde die Fähigkeiten, die er einem Geist gegeben hat, wären diese Fähigkeiten ein Risiko. Aber das kann nicht sein, weil Gott keine Fehler machen kann. Er kann keinen Konstruktionsfehler machen. Und die Fähigkeiten sind nicht Risikofähigkeiten. Keine einzige. Deshalb stehen wir vor diesem Wunder, von diesem nicht erklärbaren Selbsttäuschung. Sie ist passiert, aber sie konnte nicht passieren, weil etwas falsch war in der Konstruktion, sondern nur, weil jemand seinen eigenen Verstand, und das ist nicht erklärbar, zerbricht. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Jetzt können wir aber auch erklären, wie aus Selbsttäuschung alles Böse kommt. Dadurch, dass Luzifer und dann auch später der Mensch aus der Lüge lebt. Sie leben jetzt für sich. Ich bin Gott. Das Bedürfnis, was Gott geschaffen hat, bleibt gleich. Aber rauskommt etwas anders. Aus Liebe wird Stolz und Egoismus. Jetzt brauche ich Liebe, aber es ist alles für mich. Alles läuft auf mich zu. Ich brauche Wahrheit, aber wenn ich aus der Lüge lebe, dann wird jegliche Wahrheit zur Lüge. Dann denke ich, ich brauche etwas für mich, während Gott alles geschaffen hat, dass niemand etwas für sich braucht, sondern jeder da ist, um zu dienen. Er braucht die Dinge, aber um sie zu geben. Und damit wird aus Wahrheit Lüge. Aus Freiheit wird Gefangenschaft. Der Geist nimmt sich gefangen. Aus Gerechtigkeit wird Ungerechtigkeit. Aus Moral wird Unmoral. Aus Sicherheit wird Unsicherheit, aus Schönheit wird Hässlichkeit und alles andere Gute, was Gott in den Geist gelegt hat, wird jetzt umgekehrt durch eine einzige Sache, dass der Mensch und die Engel, die gefallen sind, glauben, sie sind Gott. Weil jetzt sind sie auf sich gerichtet, der Kanal ist blockiert. So entsteht das Böse. So, Gott hat nicht, weil er die Moral gemacht hat, eine Möglichkeit zur Unmoral gegeben. Das wäre falsch. Er hat die Möglichkeit, als er die Möglichkeit zur Freiheit gegeben hat, hat er nicht die Möglichkeit geschaffen zur Gefangenschaft. Es ist nicht möglich. Wer in der Freiheit lebt, kann nie gefangen werden. Es muss immer der Selbstbetrug kommen, der aus dem Guten, was man braucht, das Falsche tut. Das ist das, was wir verstehen müssen. Gott hat uns, als er uns den Gerechtigkeitssinn gegeben hat, nicht gemacht, dass wir fähig sind, Ungerechtigkeit. Nein, wir sind nur fähig, gerecht zu handeln. Aber durch die Lüge wird jetzt die Gerechtigkeit zur Ungerechtigkeit, weil es geht jetzt nicht mehr um den Dienst, sondern um mich. So entstanden alle Probleme des Menschen aus diesem einen Punkt, der Lüge. Deshalb, als Luzifer den Punkt erreicht hatte, dass er verstanden hatte, um was es geht, war seine Selbsttäuschung nicht mehr korrigierbar, weil er in einem langen Überzeugungsprozess von Gottes Seite war und er hat sich trotz jeglicher Anklopfen entschieden, sich selbst kaputt zu machen. Das ist ein Geheimnis. Das ist nicht erklärbar. Aber jetzt haben wir es, ist geschehen. Nun, bei Adam ist die Selbsttäuschung korrigierbar. Warum? Weil kein Prozess des Denkens vorausgegangen ist über eine lange Zeit. Er wusste, wenn er isst, stirbt er, und wenn er nicht isst, bleibt er am Leben. Aber jetzt hat er sich auch selbst getäuscht. Und ja, er wäre genauso verloren wie die Engel, wäre dieser Prozess vorausgegangen. Aber Adam hat eine Chance und alle seine Nachkommen, wenn er erkennen könnte, dass er sich getäuscht hat und einen Ausweg dafür hat. Wir haben gesehen, das ist die Bekehrung. Bekehrung ist Erkennen der Selbsttäuschung und Annahme der Wahrheit. Das ist die Änderung und sie kann nur in unserem Herzen, nur in unserem Sinn stattfinden. So, damit Gott den Menschen aus seinem Selbstbetrug retten kann, und wir gehen jetzt einige Punkte durch, die Gott tut. Wir sind jetzt bei der Erkenntnis, bei der Suche nach dem, was Gott tut. Gott muss dem Menschen seinen Zustand bewusst machen. Wie tut er das? Er gibt ihm seine Kraft zur Verfügung, weil wir haben uns ja jetzt von Gott getrennt, aber wir leben dennoch aus Gott, aber wir benutzen jetzt Gottes Kraft aus der Lüge, das heißt für uns selbst, und dann zeigt er uns, was es bedeutet, wenn man Gottes Kraft für sich selbst benutzt. Dann kommt man in den Kontrollverlust. Dann kommt man zu Süchten aller Art. Dann kommt man zum Streit, zum Zorn, zum Zwang. Weil jetzt brauche ich die Bedürfnisse für mich. Und das ist das, dass Gott uns an der Wirkung unser Herz zeigen kann. Aber er kann es uns nicht zeigen, wenn er uns seine Kraft nicht zur Verfügung stellt. Natürlich stellt er diese Kraft zur Verfügung und unter Kontrolle. Wir sind eingeschränkt. Wir haben nicht Zugang zu dem ganzen Schatzhaus Gottes wegen dieser Lüge. Aber sind wir einmal komplett in der Wahrheit, dann sagt die Schrift, ist alles möglich. Weil dann können wir aus Gott nehmen und weitergeben, weil wir werden nie mehr etwas für uns tun. Das wird die Gruppe sein, die dieses Werk beenden. Sie werden nichts mehr für sich selbst tun, weil sie leben nicht mehr in der Lüge. Und damit steht ihnen alles, die ganze Schatzkammer der Fähigkeiten und Kraft, die Gott den Menschen geben kann, zur Verfügung. Aber zuerst muss Gott etwas tun, um uns unseren Zustand klar zu machen. Ehebruch und Untreue, Gewalt, Mord und Krieg, alle Krankheiten, Schmerzen, alles, was wir auf dieser Erde als Übel haben, die Kälte und auch die Hitze, sie zeigen, dass etwas in uns nicht stimmt. Weil Gott hat uns das alles gemacht als Folge der menschlichen Selbstbetrugs. Und am allermeisten können wir verstehen, dass wir in der Lüge sind, wenn wir begreifen, dass wir Unrecht nicht aushalten können. Weil jeder, der Unrecht nicht aushalten kann, muss um seine Gerechtigkeit gehen. Würde es um Gottes Gerechtigkeit gehen und nicht um die eigene, dann kann man Unrecht aushalten. So, um dem Menschen die Lüge bewusst zu machen, gibt der Gott ihm die Kraft, dass er das Böse tut. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, damit wir, sonst würden wir die Wirkung ja nicht sehen. Hätte Gott Satan getötet, hätte niemand gewusst, was in ihm los ist. Aber er lässt ihn 6000 Jahre noch am Leben oder 7 bis zum Ende dieses Kampfes, damit bewiesen wird, was aus ihm rauskommt. Und er gibt ihm seine Kraft zur Verfügung, natürlich kontrolliert. Wir sehen das in der Geschichte von Hiob. Er darf immer nur so viel tun, wie Gott ihm erlaubt. Aber alles, was er tut, ist Zerstörung. Und damit wird jedem bewusst, hey, was in dem drinsteckt, das kann nicht gut sein. Und so müssen auch wir sehen, alles, was wir dazu bringen, dass wir unseren Körper zerstören, die Krankheit, ist eine Ursache, die aus uns selbst kommt, nicht von außen. Aber wir leben in der Zeit, wo man, wenn man nicht kennt die Gesetzmäßigkeiten und wie Gott alles geschaffen hat, weiß man es nicht. Krieg, Mord, Gewalt, da ist nicht eine einzige Sache hier, die nicht von innen kommt. Deshalb sagt Jesus ganz klar, die Unreinheit des Menschen kommt nicht von außen. Man kann mit nichts Äußerem sich unrein machen, nur von innen geht die Unreinheit. Und das ist absolut und da ändert niemand nichts. Die zweite Sache, die Gott machen muss, um den Menschen aus seinem Selbstbetrug zu retten, ist, er muss in den Geist des Menschen hineinkommen. Weil auch von außen kann er ihm nicht helfen. Deshalb muss er über den Weg des Erbgesetzes in den Menschen kommen. Und wir kennen das, er tut das, indem er seinen Sohn zeugt in der Maria. Ja, es ist Gott, der seinen Sohn in der Maria zeugt, damit er in den Menschen, in den Geist des Menschen hineinkommen kann. Weil er weiß, er kann das Problem nur von innen lösen. So wird der Sohn Gottes als Mensch gezeugt. Aber er ist ja vom Vater gezeugt, also verbindet er sich im Moment der Zeugung mit dem Vater. Und damit hat Gott Zugang zum Inneren des Geistes des Menschen. Im Buch Leben Jesu steht, bis Christus nicht Mensch wurde, hat Gott durch Christus mit dem Menschen kommuniziert. Aber als Christus Mensch geworden ist, kommuniziert Gott in Christus mit dem Menschen. So, das heißt, jetzt hat Gott Zugang zu dem Innersten des Menschen, weil Christus, der Sohn des Vaters, verbindet sich mit dem Vater. Und so können sie in gemeinsamer Arbeit den Irrtum aus dem Geist des Menschen überwinden und entfernen. So, das ist das Werk Gottes, das er zusammen mit seinem Sohn tut. Er muss also in den Geist des Menschen kommen. Und die einzige Möglichkeit war, einen Sohn zu zeugen, der hier in dieses Leben hineinkommt, um von innen dieses Leben, weil wir haben ja alle dasselbe Leben, wir kommen alle aus demselben Geist, das zu entfernen, was der Mensch nie in der Lage gewesen wäre zu entfernen. Und so hat Christus in seinem ganzen Leben, in der Zusammenarbeit mit dem Vater, den Irrtum in ihm selbst, den er aufgenommen hatte von seiner Mutter, gekreuzigt und hat ihn dann letztendlich, und das ist der dritte Schritt, den Gott macht, er muss über den Tod des alten Menschen einen neuen daraus schaffen. Wir haben gesehen, auf dem Leben des Adams herrscht der Fluch, der kann nicht mehr leben, der ist tot. Deshalb muss zunächst die Ursache der die sündige Natur oder das falsche Verbindungskabel weg. Aber es reicht nicht aus, weil dieses Leben hat gesündigt. Und in einem Leben, das gesündigt hat, kann nicht mehr etwas anderes passieren. Und Jesus kommt ja nur in dieses Leben hinein, das sozusagen tot ist, weil es ja ein sündiges Leben ist. Er hat nie gesündigt, aber dennoch musste er den ganzen Menschen töten. So am Kreuz tötet er zunächst das Innere zusammen mit seinem Vater während der Finsternis. Dann sagt er, ich gebe meinen Geist in deine Hände und damit trennt er ihn vom Körper und stirbt. Aber zu welchem Zweck? Damit er durch die Auferstehung einen neuen Menschen schafft. Durch die Auferstehung ist Christus, der zweite Adam, geworden, ein lebendig machender Geist. Und als er aufersteht, ist er eine neue Kreatur. Er ist jetzt in der Wahrheit für immer. Er ist der erstgeborene Sohn Gottes. Ja, er ist der erstgeborene Sohn Gottes und wir alle werden durch den Glauben Söhne Gottes und Töchter Gottes. Das ist unsere Erlösung. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Dieses eine Leben ist alles, was wir brauchen. Der neue Mensch ist Teilhaber nun der göttlichen Natur. Er ist mit Gott komplett verbunden. Der Selbstbetrug ist im neuen Leben für immer ausgeschlossen. Das ist das, was die Erlösung schafft. Ja, Gott muss etwas tun, damit es nicht mehr möglich ist, dass ein Selbstbetrug auftritt. Und das hat er, indem er den Menschen mit ihm für immer verbindet, getan. Und hat damit fürs ganze Universum eine Klarheit geschaffen, dass es eine Alternative zu Gott nicht gibt. Damit kein Verstand mehr je sich selbst brechen kann. Damit kein Geist mehr die Fähigkeit entwickeln kann, sozusagen, sich zu täuschen. Weil man hat die Täuschung demaskiert. Man hat gezeigt, sowas ist nicht möglich. Nun, ich habe das nochmal erklärt in einer Grafik, die manche von euch schon kennen. So, Christus ist zu 100% Gott, deshalb kann ein Gott kein Mensch werden. Man kann nur den Menschen der Gottheit addieren. Christus zieht den Menschen über sich an, so ist das gewesen. Aber dieser Mensch braucht einen Vater und eine Mutter, weil er ist ja Hälfte von jedem nach dem Erbgesetz. Deshalb ist es so wichtig, das Erbgesetz zu kennen, weil es gibt keine Veränderung dieses Gesetzes, weil kein Gesetz, das Gott gemacht hat, kann verändert werden. Nein, sie sind alle gültig, manche mit Bedingungen und andere ohne Bedingungen, aber Gesetze bleiben gültig. So, hier ist jetzt, Christus hat 50% Geist vom Vater und 50% Körper vom Vater, er hat 50% Geist von der Mutter und 50% Körper von der Mutter. Damit ist Jesus auf der einen Seite als Mensch Gottes Sohn und von Seiten der Maria, von Seiten Adams, ist er der Menschensohn. Dadurch, dass er von seinem Vater die wahre Identität erbt, er weiß, er ist ein Kind seines Vaters, verbindet er sich mit dem Vater und damit kann er zusammen mit dem Vater von innen heraus die sündige Natur töten, sie überwinden. Wir haben das häufig gesehen. Und als er rief am Kreuz, es ist vollbracht, da war die sündige Natur entfernt. Jetzt war der Adam, der Mensch, aus dem wir alle kommen, rein. Er hatte keine sündige Natur mehr. Aber das hätte nicht ausgereicht für die Erlösung, weil das Leben war jetzt von Sünde befleckt. Der ganze Mensch muss sterben, weil Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Einmal gesündigt, ist es unfähig, dass jemand vor Gott treten kann. Und ich habe das in einer der letzten Betrachtungen hoffentlich deutlich gemacht. Deshalb muss Christus am Kreuz ganz sterben. Das erklärt auch, warum er sterben musste. Er musste sterben, um diesen alten Menschen abzutöten. Und aus ihm, durch die Auferstehung, einen neuen Menschen zu schaffen. Dieser neue Mensch ist der erstgeborene Sohn Gottes als Mensch. Er ist eine neue Kreatur. Da ist nichts mehr von Adam drin. Nur das Alte aus Adam wurde genommen und wurde verändert, nachdem es gereinigt wurde. Aber das, was rausgekommen ist, ist komplett neu. Der zweite Adam, er ist der, von dem wir leben. Dieser zweite Adam ist unzertrennbar mit Gott verbunden. Er kann sich von Gott nicht mehr trennen. Er ist Teilhabe geworden der göttlichen Natur, wie auch immer, wie wir eines Tages verstehen werden, was das bedeutet. Aber auf jeden Fall, ein Selbstbetrug in uns als Menschen ist nie mehr möglich, weil es geht nicht mehr. Der Verstand wurde überzeugt, dass es keine Alternative zu Gott gibt. Und einmal mit Gott verbunden und wissend, was es bedeutet, wir alle haben die Erfahrung, was es bedeutet, ohne Gott zu leben. Deshalb sind wir alle froh, dass nie mehr ein Selbstbetrug möglich ist. Damit kann sich der Mensch von Gott auch nie mehr trennen. Das ist unser Erbe. Das ist unsere ganze Hoffnung, ist der auferstandene Herr. Alles andere ist nicht möglich. Das ist unsere Gerechtigkeit. Das ist unser Leben. Das alleine führt uns in die Gegenwart Gottes zurück. So, wer soll die Bekehrung vornehmen? Gott, der Diener oder ich? Und wir haben uns jetzt in dieser ersten Betrachtung gesehen, die erste Etappe in der Erlösung des Menschen ist vollbracht. Aber es hört hier nicht auf. Aber weil unsere Zeit abgelaufen ist, werden wir in den nächsten Stunden diese weiteren Etappen durchgehen, um zu verstehen, was es auf sich hat, aus dem Irrtum zur Wahrheit zu kommen, um zu verstehen, aus dem Tod ins Leben. Damit wir eine Erkenntnis haben, die wir vor der Welt erklären können. Eine Erkenntnis, die ohne Missverständnisse gibt. Ja, es gibt Dinge, die können wir nicht begreifen. Aber das, was wir begreifen können, das ist unser. Und das, was wir wissen können, ist klar. Gott kann keine Fehler machen. Der Eintritt der Sünde in diese Welt, der Selbstbetrug, ist und bleibt unerklärlich. Aber Gott hat einen Weg gefunden, um uns davon zu befreien. Und jetzt bleibt es und liegt es an uns, wie wir sehen werden in den nächsten Stunden, ob wir willig sind, das, was Gott uns anbietet, auch anzunehmen, oder ob wir sagen, naja, wir sind gut so, wie wir sind. In dieser letzten Krise wird nur der bestehen, der ganz das Leben Jesu hat, das neue Leben durch den Glauben. Das Alte muss gekreuzigt werden, es muss weg. Nur in der Wahrheit wird jeder von uns bestehen können. Und ich möchte das und ich hoffe, du auch. Amen.